Talk, der europäische Tech-Podcast.
Apple Pay,
Samsung,
Spotify,
McDonald's,
Nintendo,
Google Fotos. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Folge. Heute mit der Nummer 3918 und mit dabei ist wieder aus Deutschland, aus dem Büro aus Dortmund, der Achim. Einen wunderschönen guten Morgen, Achim.
Ja, schönen guten Abend. Ja, und das war's dann auch, ne? Wir haben ja gesagt, der Jan hat Urlaub frei bekommen und wir wuppen das jetzt hier im August.
Genau, er zählt aktuell die Fahrräder in Amsterdam und wir schlagen uns durch die. Du hast in der Daily mehrfach gesagt diesen Sommer, dass es sehr ein dünnes Eis ist, teilweise mit den News. Diese Woche war es hier richtig dünn, oder? Für die News-Folge von Geek Talk. Zumindest die Themen, die wir drin haben, allzu viel geben sie nicht her.
Ja, ist halt Sommer, ne? Aber ich meine,
ist das ist halt nach wie vor
nicht jeden Sommer so?
Es ist gefühlt, ich habe das Gefühl, dass es diesen Sommer schlimmer ist, irgendwie. Weil zumindest in den letzten Jahren gab es ganz viele solche typischen Meldungen, wie sagt man denen, halt so Sommerloch-Themen, wo sie sich über irgendwas hineingefressen haben und über Tage über irgendwas berichtet haben. Das gibt es dieses Jahr nicht so wirklich, oder? Oder ignoriere ich das einfach? Weil es mich die letzten 5, 6 Jahre so genervt hat, dieses extremen Sommerloch-Themen.
Du.
Oder haben wir das?
Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht, was letzten Sommer war.
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, es war mehr. Aber das kann ja immer schwinden. Und ja, letztes Jahr ist schon sehr lange her. Schauen wir in die Zukunft. Und wenn ich es richtig sehe, haben wir keine Nachträge von der letzten Sendung her?
Nö.
Genau, dafür wieder zwei Kommentare. Zum einen, unser treuer Hörer, der Peter Manser, hat sich gemeldet. Und jetzt lädt natürlich der Kommentar wieder mal nicht. Super Vorbereitung. Es ging um das Thema, magst du dich erinnern, Fernsteuern von App-Installationen. Also quasi am Mac sagen, er soll auf dem iPhone oder iPad was installieren.
Ja, nee, nicht mehr so richtig.
Nicht mehr so richtig. Du warst ja da überrascht, dass es solche Need gibt und ich und der Jan wären Feuer und Flamme, wenn wir das auch bekommen würden im Apple-Universum, weil Microsoft liefert das jetzt ja aus für ihre Plattform. Google hat das schon seit vielen Jahren und der Peter Manser, und der Kommentar lädt wirklich nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, war unsere Meinung und würde sich auch freuen, wenn dem so wäre, also wenn das so kommen würde.
Ja, ein bisschen klingelt es wieder zu der Thematik. Ja, du, aber ich persönlich habe da kein Need. Aber du, ich bin ja immer voll dafür, Optionen halt. Anklicken, abklicken, kann jeder machen, oder soll jeder machen, wie er möchte.
Dann gab es zu unserer letzten Folge, der Geek Talk 3818, ein Thema. Wir hatten ja da unter anderem zweimal Thema Fintech oder dreimal sogar. Und da hat sich der Richard Ulrich gemeldet zum Thema Cashless, also wie sagt man, bargeldloses Bezahlen.
Genau, und da hat er sich in Anführungsstrichen echauffiert. Das meine ich jetzt nicht böse, aber halt er schreibt, ich zitiere, da spricht einer über Cashless und Bitcoin wird dabei nicht mal erwähnt. Das ist der erste Teil. Haben wir auch nicht erwähnt, weil Bitcoin auch nichts mit der, also davor hat er noch was über Blasen geschrieben, weil Bitcoin, ich meine, da könnt ihr mich auch gern zitieren, die nächsten 5 Jahre auch nichts mit irgendwie mit normalen Menschen zu tun haben wird und mit Bezahlvorgängen und sonst was. Also wenn überhaupt, ich meine, Bitcoin oder Blockchain als Technologie ist mal eine ganz andere Sache, die man darunter benutzen kann. Aber wenn wir über Bitcoin reden, dann reden wir, wie gesagt, auch nicht für Endkunden, aber dann reden wir auch hier über eine, in Anführungsstrichen, Kryptowährung. Also wir haben auch nicht jede andere Währung bei Cashless benannt, um es mal so zu sagen. Weil halt zumindest die Geeks und Nerds können ja mit diversen Kreditkarten auch mit Bitcoin bezahlen. Was aber letztendlich am Ende des Tages nichts damit zu tun hat, dass ich eben mit einer Kreditkarte bargeldlos bezahlen möchte. Oder eine Bankkarte oder Apple Pay oder Google Pay.
Oder Fitbit Pay. nicht, dass jetzt noch was kommt in Richtung Fitbit Pay, dass wir das ausgelassen haben. Genau, und über solche Lösungen eben haben wir auch schon mal gesprochen. Ich mag mich erinnern, im letzten November, wo du hier in der Schweiz warst, zu der Swiss Block Family, hast du doch von deiner Kreditkarte, die eben auf Bitcoins basieren. Und nicht Bitcoins, doch Bitcoins waren das, glaube ich, oder?
Ja, ja. Aber die hatten mehrere, glaube ich, die hatten mehrere Kryptowährungen am Start.
Gibt's die noch? Hast du die noch? Weil da wurden ja...
Ja, die wurde abgeschaltet und ich habe bis heute immer noch keine neue bekommen und ich bin immer kurz davor, da nochmal was zu schreiben. Ja, weil so richtig, ob hier die 10x eine Scam ist oder nicht, ist mir jetzt auch, also na, Scam ist ja schon zu hart, aber ob man die einfach abschreiben kann, da bin ich mir selber noch nicht so richtig schlüssig geworden.
Na dann, dürfen wir gespannt sein,
genau,
wie es da weitergeht.
Aber der Richard hat ja auch noch am Zusatz geschrieben, ich zitiere auch nochmal, die Bezahllösung, die hier diskutiert werden, würde er nicht mal mit den Handschuhen anfassen. Also wenn das wirklich so ist, dann tut es mir leid für ihn, dann wird er es aber schwer im Leben haben in der normalen Welt, wenn er nur mit Bitcoin und Krypto irgendwie bezahlen will und durchkommen möchte. Weil zumindest muss er ja irgendwie am Ende den letzten Weg, in Anführungsstrichen, über eben so eine Kreditkarte gehen, wie meinetwegen 10x. Sonst wird er sich, ja, beispielsweise bei McDonald's, kommen wir ja später auch nochmal zu, nichts zu essen kaufen können.
Da wird es sich definitiv schwer tun, ja. Und die Handschuhe sollte er sich auch ausziehen, sofern er zumindest Touch-ID verwendet. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten mit den Augen und so weiter.
Ja gut, aber Touch-ID mag er dann, glaube ich, ja auch nicht. Weil da haben wir ja auch im weitesten Sinne das auch mit aufgenommen, oder nicht?
Hat ein bisschen was, stimmt.
In Sachen, ja. Apple Pay und Konsorten.
Genau. Ja, vielleicht wissen wir ja dann von der IFA her auch noch ein bisschen was zu papierloses Bezahlen, bargeldloses Bezahlen. Da wäre doch auch eine Möglichkeit, um das Ganze mal auszutesten, ob es da möglich wäre, ohne richtiges Geld zu überleben an der IFA.
Genau, aber trotz allem hier Spaß beiseite auch. Und wie gesagt, ich finde es ja eh gut, dass wir einen Kommentar haben. Und ich habe ja meine Meinung dazu gesagt. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade halt dann überspitzt gesagt, halt, da wird er Schwierigkeiten haben, in der normalen Welt nur mit Krypto klarzukommen. Vielleicht schafft er das ja auch und ich liege total falsch. Also ich würde mich auch freuen, wenn er Richard das jetzt hört, weil er anscheinend ja auch Zuhörer ist, dass er eventuell vielleicht nochmal einen Kommentar hinterlässt und vielleicht mal grob sein Konzept dazu erläutert. Also das finde ich jetzt wirklich spannend und ich glaube, da könnte man hier im Rahmen der Newsfolge auch nochmal wirklich drüber diskutieren. Kann man denn wirklich mal, so sag ich mal, die Klatsch, also kommt man heutzutage im Leben zurecht, wenn man wirklich die klassischen Bezahldinger jetzt wirklich komplett eliminiert? Und wenn ja, wie macht man das? Das kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass du dann, wenn wirklich, alles nur über eine Online-Bestellung machst und die irgendwie über ein digitales Wallet bezahlst?
Also es gibt ja solche Lösungen von virtuellen Kreditkarten, die das integrieren können. Revolut kann doch zum Beispiel auch Kryptowährungen.
Ja, aber nicht? Dann sind wir ja wieder bei den Punkten, wo ich ja letztes Mal gesagt habe, was ich ja will eigentlich, also mit einer Kreditkarte. Und das möchte er ja anscheinend nicht, oder? Die will er ja nicht anfassen.
Ich glaube nicht, dass die Kreditkarte nicht das ist, was er anfassen möchte, sondern eher Apple Pay, Google Pay und Konsorten. Eher diese Lösungen möchte er nicht anfassen. Und das, was die da, was haben wir da getwittert? Die Sparkasse, die mit dem Selfie-Stick da bezahlt hat. Solche Lösungen, glaube ich, will er nicht anfassen. Nicht Kreditkarten.
Ja, gut.
Aber das darf er gerne, wie gesagt, nochmals korrigieren.
Genau. Also auf jeden Fall spannendes Thema. Ich hatte ja auch meinen Blogartikel dann veröffentlicht und über Twitter auch nochmal natürlich rausgehauen, wie man das so tut. Witzigerweise hat sich dann Payback, also hier die Kundenloyalitäts-Punktesammelkarte-System, die ja mittlerweile auch ganz viele unterschiedliche Sachen noch anbieten, unter anderem auch ein Bezahlmodell über die App, die haben sich jetzt da auch zu Wort gemeldet, wo ich dann sage, zumindest gutes Monitoring, die haben anscheinend auf Mobile Payment ein entsprechendes halt Monitoring draufgesetzt und sich dann halt auch meinen Artikel angelesen und dann darauf reagiert. Das freue ich ja immer, wenn große Firmen eben auch interagieren und nicht nur passiv da auf Twitter existieren.
Genau, und eben auch auf Hashtags reagieren oder sonstigen Stichwörter und nicht nur, wenn man sie in Menschen nimmt. Das ist ja auch schon traurig, wenn man gewisse Firmen in Menschen nimmt und sie gar nicht reagieren. Ja, aber ja, ist ein anderes Thema. Also
dann kommen wir jetzt auch von Höchstchen zu Stöckchen und füllen die Folge auch. Ich habe heute wieder Spaß in Anführungsstrichen mit DPD. Also es ist nicht so schlimm, wie es mit Hermes ist. Also mit Hermes ist ja ganz schlimm. DPD hatte ich ja, glaube ich, auch bedingt auch eigentlich noch nie so richtig Probleme. Das war ja damals unser Mitpodcaster, der Tobi. wo dieses herrliche Zitat dann noch, was ihm die Hotline gegeben hat, dass Twitter so nebenbei betreut wird und nicht der Fokus drauf liegt. Das habe ich auch nochmal rausgekramt heute in meiner Instagram-Story, als ich kurz dazu erzählt habe. Und ich habe die auch zweimal mit ihrem Instagram-Account, zumindest mit dem, der mir vorgeschlagen wurde, mit tpd.de, wo ich mal hoffe, das ist ein offizieller, eben gementioned in der Story. Da kriegen die ja eine Notification und ich bin mal gespannt, ob die da jetzt irgendwie drauf reagieren. Ich war jetzt nicht richtig böse, ich war ein bisschen kritisch, hab ein bisschen was angemängelt. Also die haben gestern versucht, einmal zuzustellen, war niemand da. Und jetzt ist es direkt in irgendeinen Versandshop von denen, also ein Paketladen, also hier so ein Kiosk-Ding da gelandet. Jetzt kann ich da gleich hinfahren, auch noch total weit weg. Und ich freue mich schon drauf, wenn ihr noch Spaß habt wegen dem Ausweis, weil natürlich die Lieferadresse nicht meine Ausweisadresse ist. Naja, warten wir mal ab. Oft ist ja Geschrei vorher immer groß und hinterher läuft dann alles geschmeidig, trotz allem. Die hätten ja eine zweite einen zweiten Zustellversuch machen können, wie zum Beispiel jeder andere Dienstleister meines Wissens nach macht und nicht direkt in den Paketshop. Oder aber, die haben ja diverse Optionen. Also online kann man ja alles verfolgen, ganz toll. Also ist auch echt gut gemacht. Ich kann sagen, gib's beim Nachbarn ab, ich kann sagen, bring an einem anderen Tag. Aber alle Optionen sind deaktiviert, sobald die einen Versuch gemacht haben.
Also sobald ein Zustellversuch gegeben ist, geht nichts mehr mit, genau. Ich möchte da oder ich möchte so.
Genau, eben. Und wenn du dann halt sagst, okay, ich denke, ich bin da und dann zufällig doch nicht da bist, danach hast du dann die Arschkarte und dann ist das Ding auf dem Weg zum Paketladen.
Ja, ich glaube, wir müssen unsere, was war das, Kundenzufriedenheits-Sonderfolge nochmals neu machen. Magst du dich an meine Oculus Go oder an meine zweite Oculus Go, die eigentlich für mich war, erinnern?
Nee.
Ich habe doch da erzählt, dass die schon seit ja gefühlt 3-4 Wochen am Zoll feststeckt oder irgendwo bei UPS feststeckt. Mhm. Ich habe mich jetzt wieder mal, also was heißt wieder mal, das x-te Mal darum getan, zu sehen, wo das Paket ist. Und jetzt wurde es korrigiert. Es stand ja über Wochen stand drin, dass die Adresse nicht korrekt ist, dass sie es deshalb nicht zustellen können und sie sei mal abklären, ja, wo dass sie das hinbringen müssen. Und das war, wie gesagt, über Wochen offen. Und vor 3 Tagen habe ich mich nochmals eingeloggt und da wieder nachgesehen. Und da stand dann drin, dass sie es nach 3 Tagen, nachdem das erste Mal nicht geklappt hat mit dem Zustellen, bei sich intern in dieses Endwarenlager gebracht haben. Und ja, da bleibt das Gerät jetzt. Keine Ahnung. Ich habe sie dann angeschrieben und die meinten dann, ich solle den Hersteller, also Oculus Go, benachrichtigen und schauen mit ihnen, dass ich eine neue bekomme.
Ja.
Ist ganz funny. So, dankeschön. Aber ja, ich habe zum Glück selten Probleme mit denen. Aber wenn, dann richtig. Und mal schauen. Irgendwann kommt vielleicht meine auch an. Aber ja, wo waren wir? Beim Kommentaren, oder?
Genau, aber sind wir jetzt durch. Und wie gesagt, also der Richard, wenn das zuhört, würde mich freuen, also wirklich vielleicht mal eine Info zu kriegen, wie er das halt so angeht, was seine Präferenzen sind. Dann können wir dann nächste Woche das nochmal aufgreifen, wenn wir Luft haben, weil Sommerloch eben. Und ansonsten genau. Können wir jetzt zu den Kurzthemen gehen, oder?
Ich würde auch sagen und schlagen da gleich auf bei einem Plan, den Tesla verlauten hat lassen, dass man es in Betracht ziehen könnte, dass sie die Security-Software, also auf der die Geschichte, die eben, wie soll ich sagen, schaut, dass das Auto sicher ist, nicht angreifbar etc., dass man das auf Open Source umstellen könnte, damit eben da die ganze Crowd, also Leute aus dem Netz, die interessiert sind, reinschauen könnten und ihnen behilflich sein könnten beim Fixen von Löchern und so weiter. Grundsätzlich eine gute Idee, oder?
Ja. Da fehlt mir jetzt auch wieder selbst das gefährliche Halbwissen fehlt mir, da fehlt mir eigentlich jegliches Wissen, außer halt wirklich so übergreifend, grob halt, wenn so ein Ding Open Source ist, wie das dann auch wirklich funktioniert halt, damit es eben halt auch wirklich sicher ist. Klar, man kann reingucken, man kann Sachen fixen, aber genauso können ja auch die bösen Leute reingucken und sich auch ganz viel Wissen abgreifen und ja, das ist dann irgendwo dann immer ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal.
Quasi, du meinst, dass sie es nicht melden und an anderer Stelle melden, da wo es mehr Geld gibt
dafür. Also ich glaube, da glaube ich schon, dass die Crowd greift, dass einfach die Menge der Leute auch gut sind und das eben dann lieber fixen wollen. Aber halt, dass wenn du so eine Software offenlegst, auch generell durch die Methoden der Software, wie die arbeitet, dass sie halt dann vielleicht auch so in zweiter, dritter Instanz Ableitungen für sich machen können, wie sie vielleicht in so ein System sich reinhängen. Mhm.
Ja, es ist immer ein ich habe wie du auch auf nicht ganz so versierten Weg. Ich denke da schon, dass nicht grundlegend alles so freigelegt wird, sondern einfach die Möglichkeiten gegeben sind, ein bisschen reinzuschauen, aber nicht, dass man da aktiv dann eingreifen kann. Also ich hoffe es nicht, weil sonst zu unwissend für das Thema ich bin. Wenn wir da unter den Hörern einen Profi haben, soll der sich gerne mal melden, wie das so läuft mit Open Source und die Möglichkeiten. Das wäre auch mal eine spannende Folge in den Sonderfolgen, oder?
Im Prinzip ja, aber da bin ich, glaube ich, raus, weil das ist mir zu Nullen und Einsen.
Ja, das muss dann jemand sein, der das Ganze auf verständlicher Art und Weise erklären könnte. Ich glaube, ich muss mal bei den Jungs vom Hackerfunk anklopfen. Die können das jeweils relativ gut runterbrechen, damit das auch ich verstehe. Also somit müsste ich mal schauen. Vielleicht kriegen wir da was hin. Es gab ja in der letzten Woche von Samsung ein Event in New York, wo sie das Samsung, wie heißt es nochmals, Note 9? Mhm. Note 9, genau. Und die neue Uhr und auch da den Fondue-Grill oder das Fondue-Gaglo vorgestellt haben, also das Bixby-Speaker-Teilchen. Und da haben sie unter anderem auch eine Kooperation mit Spotify vorgestellt. Und die finde ich sehr spannend.
Ja, mein Gott, halt, das ist jetzt der Musikpartner. Gefühlt würde ich jetzt sagen, war ja nur eine Frage der Zeit. Also, dass sie was aus dem Boden stampfen alleine, das machen, also ich meine, das geht halt nicht so einfach, so ein Musikstreaming-Dienst. Andererseits hat Apple das ja auch nicht aus dem Boden gestampft. Die haben halt Beats gekauft und da war das drin und das haben sie dann umgebrandet als Apple Music.
Die haben das in ihr Apple Music reingemacht, genau. Und das Apple Music nutzbar gemacht, genau.
Nö, die hatten vorher kein Apple Music Streaming. Das ist das alte Beats Streaming.
Gab's nicht vorher schon Apple Music und das haben sie durch Beats dann ersetzt?
Nein. Also da bin ich auch relativ sicher. Die hatten keinen eigenen Streaming-Dienst.
Das kann sehr gut sein. Da bin ich jetzt auch wieder. Es ist zu heiß. Ich gebe jetzt mal dem
Sommer. Und das war ja auch der Hauptgrund, warum sie Beats gekauft haben. Ich meine,
weshalb sie so viel Geld hingelegt haben.
Die Kopfhörer war jetzt nicht der Hauptgrund. Ich meine, mit denen verdienen sie auch Geld. Und die finde ich jetzt persönlich jetzt auch gar nicht mal schlecht. Und die verkaufen sich auch weiter. Aber ich glaube halt, es ging auch wirklich drum, weil halt Beats mit dem Streaming-Dienst auch die ganzen Deals eben mit diesen Musikfirmen platziert hatten, die Technologie hatten. Und dementsprechend. Und vor allem auch
das Know-how auf der Kuratierung.
Genau. Dementsprechend war es halt einfacher für Apple, sich das eben zu kaufen und dann umzubranden. Und genauso. Ich meine, jetzt wundert man sich vielleicht eher, dass Samsung vielleicht nicht Spotify einfach gekauft hatte und dann umgebrandet, und mehr so in Richtung offizielle Partnerschaft gehen. Also warum nicht? Also, wie gesagt, ich finde es halt logisch. Es war auch abzuwarten, dass sowas passiert. Und wen haben wir denn noch neben Apple und Samsung als großen am Markt?
Google, die ist jetzt mit YouTube.
Ja gut, aber die haben ja schon ihre eigenen Sachen halt. Also die hatten sie ja schon die ganze Zeit halt. Ja, und das war's dann.
Und auch. Amazon.
Ja gut, aber Amazon hat ja auch schon eigenes Musikstreaming, aber hat natürlich jetzt keine, in Anführungsstrichen, Endgeräte in der direkten Konkurrenz, jetzt wenn wir in Richtung Smartphone denken. Klar, ich meine, bei Smart Speakern sind sie dann halt alle dabei.
Also eben, ich finde es ja spannend, dass eben Samsung da auf eine Kooperation gegangen ist und nicht selber was probiert hat, weil das wäre eine Riesenarbeit, ein Riesenkraftaufwand gewesen. Und Spotify kann es gut tun. Den Leuten, die Spotify abonniert haben, auch, weil da ist jetzt ein kräftiger Partner mit im Boot, die denen auch eine Stützhilfe geben, denke ich doch mal ganz stark.
Ja.
Für zukünftige Expansionen und Ideen. Du hast vorher erwähnt, McDonald's wird nochmals ein Thema sein. Die bauen jetzt Restaurants, neue.
Ja gut, die bauen öfters mal Restaurants, ne?
Ganz fleißig, ja. Es gab ja mal, ich habe irgendwo mal Zahlen gesehen, da kommt ja irgendwie alle paar so und so viele Tage oder Wochen, besser gesagt, ein neues Restaurant auf, wenn man es weltweit anschaut.
Ja, oder sie renovieren halt auch.
Und die neuen sollen jetzt, und das sind wir wieder beim Thema Sommerloch, inspiriert sein bei Apple.
Also das bezweifle ich dann auch schon mal, dass die neuen, weil es gibt jetzt praktisch eins, das sieht halt sehr toll und modern aus, wie so ein Glaspalast, wo man sagen könnte, ui, das sieht von außen wie ein Apple Store aus. Also das ist in Chicago. Da war früher auch schon, das ist ein freistehendes McDonald's, was auch firmeneigen ist, glaube ich, eben kein Franchise. Und da stand halt auch früher schon ein so ein Landmark McDonald's Restaurant seit, weiß ich nicht, seit 60er Jahre oder seit wann es die gibt, was auch sehr bekannt war und sehr dominant im Straßenbild. Das haben sie jetzt, glaube ich, dann abgerissen und wie gesagt, diesen Glaspalast dahingestellt, wo man sagen könnte, ja, schade, warum haben die das alte nicht da gelassen und ein bisschen renoviert, weil, wie gesagt, das hat natürlich auch seinen Charme. So ein altes Ding dann auf neu renoviert, was noch wie früher ist in den 50er, 60er, 70er Jahre, weiß ich, wie gesagt, von wann es genau ist. Ja.
Ja, Retro ist ja total in. Genau.
Ja, und da haben sie jetzt halt so ein Glasblas hingeknallt von außen mit sehr viel Licht, Bäume und sonst was. Wenn man natürlich dann reinguckt, unten ist es halt ein McDonald's wie überall auf der Welt, in Anführungsstrichen. Also die Fotos auf der Webseite, wo wir den Link in den Shownotes haben, wenn du da reinguckst, da ist alles helles Holz. Das hast du halt auch in x Filialen auf der Welt. Also das ist jetzt nicht so mega neu.
Ja eben, Sommerloch ein bisschen, oder?
Ja, und ansonsten halt, wenn man sagt, die kopieren jetzt Apple, ja Gott, das macht aber auch hier Windows und Samsung auch mit ihren Stores.
Und Huawei ja mittlerweile auch mit ihren Stores, also von dem her die gleiche Geschichte immer wieder neu verpackt mit neuen Brands dahinter.
Und ansonsten ist das halt auch hier so ein Store mit neuer Technologie, also man kann am Tisch bestellen über eine App, über die Displays gibt es halt wie gesagt auch schon auf der Welt. Ich glaube in Frankfurt, die haben glaube ich auch Tischbestellung in Frankfurt im Flughafen bei McDonald's, der glaube ich der größte zumindest Deutschlands ist. Und genau die Displays gibt es ja auch gefühlt mittlerweile in jedem zweiten oder dritten McDonald's.
Ja. Bei uns fast jedem, ja.
Ja, also man kann mal gucken, vielleicht machen sie halt mehr mit diesem Laden, aber ich glaube, das ist einfach jetzt, sieht gut aus und das war's.
Man ist wieder mal im Gespräch, das ist ja auch was. Die Konsolen von Nintendo sind ja aktuell sehr beliebt. Erst gerade vor kurzem konnte Nintendo 20 Millionen verkaufte Switches feiern. Das ist die neueste Konsole. Jetzt hat man über alle Konsolen, die sie hier rausgehauen haben, eine neue Rekordzahl raushauen können. 300 Millionen verkaufte Konsolen. Da ist mein erstes Videospielsystem mit dabei, zum Beispiel das NES damals, 61,91 Millionen. Du bist beim Super Nintendo eingestiegen, oder?
Ja, also damals, also zumindest in Deutschland, als ich klein war, da gab es zwar das NES und auch von Sega den Konkurrenten das, wie hieß das? Master,
das war nicht der GameCube.
Master System, glaube ich, Sega Master System. Danach kam der Mega Drive, GameCube ist von Nintendo übrigens.
Stimmt, ja.
Ja, ja. Eben. Und also das Sega Master System oder wie es dann hieß und das Nintendo, also nicht Nintendo NES, sondern das Nintendo Entertainment System, das ist ja dann die Abkürzung, die haben halt in Deutschland auch keine Marktdurchdringung bekommen. Da war damals noch der C64 viel zu stark, noch dazu, wo die Software in Anführungsstrichen praktisch umsonst war, weil jeder halt Raubkopien gemacht hat damals. Also das war ja damals die Zeit Schulhöfe, waren ja voll mit Leuten, die dann halt nur ihre Disketten oder Kassetten getauscht haben. Und ja, und deswegen hatten die Konsolen es natürlich schwer. Also in Deutschland haben die ja so Drive ab der nächsten Generation bekommen. Drive im wahrsten Sinne des Wortes, sprich mit dem Mega Drive von Sega und eben mit dem Super Nintendo, was ich dann halt auch.
Ja, da kann ich jetzt eine Parallele zur letzten Folge ziehen. Da habe ich ja darüber gesprochen, dass wir bei uns auf dem Dorf, glaube ich, drei Computer-Dinge hatten, dass die Amiga-Geschichte, eine Windows-Schüssel und ich mit meinem Mac. Und bei den NES, da waren wir schon mehr. Also ich hatte 12 Kollegen hier bei uns im Dorf, die ein NES hatten. Und wir haben da fleißig auch unsere Spiele getauscht. Da war es noch nicht so einfach, die nicht ganz so einfach zu kopierenden Spiele sonst zu vervielfältigen. Das ist ja noch, oder war damals nicht so einfach möglich, weil sie Nintendo ja diese großen, fetten Disketten hatten. Oder nicht Disketten, Platten. Nee,
wie heißt das Teil? Diese Cartridges, und die konntet ihr kopieren?
Die konnte man eben nicht kopieren, deshalb haben wir sie ausgetauscht.
Das war nicht so einfach. Also im Endeffekt, die konnte sie nicht kopieren.
Es gab spätere Lösungen, sowas zu kopieren, aber eben da, zu der Zeit war es nicht einfach, das zu kopieren. Deshalb haben wir getauscht, einfach so. Ich habe mein, der Kollege hat ein war das Zelda zum Spiel dazu, also zum NES dazu bekommen. Ich habe Super Mario Bros. Dazu bekommen und so haben wir, und Soccer, genau, und so haben wir dann die Spiele einfach mal untereinander ausgetauscht, ja. Für eine Woche oder so.
Genau, das kann ich halt auch im Tausch, weil so ein Spiel hat da ja auch ordentlich Geld gekostet und klar, ich meine, kopieren kann man eh alles mit viel Aufwand und dann gab es ja auch irgendwelche Copy-Stations, die aber auch eine Mordskohle gekostet haben, aber im Gegensatz zum C64, da bist du irgendwie nachmittags zu einem Freund gegangen mit einer Datasette oder wenn er später mit Disketten auch dann wirklich und dann hast du Nachmittag da verbracht und bist zu nach Hause gegangen und hast 80 neue Spiele gehabt. Also für nichts eigentlich, also für null, also was heißt für null Arbeit, also du hast ein bisschen Arbeit neben dem Spielen gehabt.
Genau, das ist einfach mal angestoßen und dann hat das, währenddem du weitergespielt hast, kopiert wie wild und irgendwann konntest du dann nach Hause gehen mit, damals hatten wir noch diese Boxen, wo man die Floppy Disk reinstecken konnte und ja, so. Ja,
mit den Plastiktrennern und sowas.
Genau, mit ja, die man schön Stück sorgfältig beschriftet hat. Ja. Ja, das waren noch das Zeiten.
Welt, wenn man, da könnte man auch schon wieder so eine Folge machen, obwohl ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert, wenn wir hier über die alten Zeiten philosophieren. Aber da gab es schon schräge Auswüchse.
Definitiv. Müssen wir mal, liebe Hörer, wenn ihr interessiert seid, lasst es uns wissen. Für etwas haben wir ja die Sonderfolgen. Ich denke, da könnten wir schon ein bisschen erzählen aus dem Nähkästchen von früher.
Wenn du überlegst, halt, ich war damals, ich war wahrscheinlich 12 oder so um den Dreh plus minus. Damals war mein Hauptlieferant für Spiele ein Mitarbeiter vom Saturn. Das ist eine Elektronikmarktkette hier in Deutschland. Das kennst du wahrscheinlich auch.
Mhm. Gibt's auch in der Schweiz, Ableger, okay. Ja?
Das war mein Hauptspielelieferant. Der hat gearbeitet bei Saturn in der Computerabteilung und hat alle neuen Spiele, die die verkauft haben, sich im Laden kopiert. Also, und dann sind wir irgendwie zu dritt dann immer hingekommen, haben dem halt 20 Mark gegeben und konnten dann im Laden, im Saturn, auf den ausgestellten Computern dann halt die Kopien machen, die er da von den Originalspielen gemacht hat. Also, wenn du dir das überlegst, also ich meine, in Anführungsstrichen so pseudokriminell oder eigentlich ist es kriminell. Jetzt kannst du natürlich...
Verjährungsfrist ist schon durch,
oder? Zwölfjährige bist du zumindest nicht strafmündig. Ja, Herr Verjährt sagt, glaube ich, auch. Aber von ihm, als der war ja Verkäufer bei Saturn. Wenn du dir das überlegst, auch heutzutage. Also mein heutzutage ist zwar schon schwer vorstellbar, aber wenn sowas mal passiert und rauskommt, so ähnliche Sachen, dann ist das ist ja also ein richtiges Delikt heutzutage. Und damals war es ja echt noch... Wilder Westen, würde ich mal sagen.
Es waren andere Zeiten. Ich habe ein paar Kollegen, die eben auf der Windows-Plattform unterwegs waren, die gingen auch jeweils nach Chur, das ist die nächstgrößere Stadt bei uns gewesen, und sind da in Manor und haben Manor oder Interiscount und haben da an den Rechnern, die da waren, mal die ein oder andere Disk kopiert für sich untereinander. Also es gab es bei uns auch, solche Geschichten. Ja. Kann man machen.
Kennst du noch die Kopierschütze mit, okay, und dann sollten wir aufhören, sonst machen wir hier echt einen Exkurs. Kennst du noch, dann hinterher gab es die Spiele, die haben Kopierschutz eingeführt, indem sie dann immer irgendwann abgefragt haben, du sollst von Seite so und so in der Anleitung das fünfte Wort eingeben.
Ja, das waren Zeiten.
Da sind wir dann halt wieder in den Saturn gegangen und haben uns die Anleitungen kopiert. Da
haben wir euch die Handbücher geholt. Ja. Ja, damals gab es noch keine Smartphones, wo man kurz rein in den Laden und sagen, schlag nach auf der Seite so und so. Da musstest du noch, ja. Aber ja, wie du sagst, gehen wir weiter, ja, oder?
Gehen wir mal weiter. Achso, nee, lass uns mal. Also das war ja der Exkurs, wir waren ja noch im Thema hier, Nintendo. Und darüber bin ich ja abgeglitten. Also ich habe das Super Nintendo gehabt. Dann habe ich danach war der GameCube das nächste danach? Oder kam das N64?
Dann kam der Nintendo 64, genau, kam dazwischen. Genau,
den habe ich halt noch gehabt. Und dann den GameCube und dann bin ich, glaube ich, ausgestiegen bei den Konsolen. Nee, irgendwann habe ich ja zu Xbox gewechselt.
Dann hast du ja genau...
Die Wii hatten wir halt auch nochmal, aber in Anführungsstrichen auch mehr so, weil es dann halt für die Familie gut war. Also von jung bis alt konnte da ja jeder halt dann hier so ein Wii Sports mitmachen. Da habe ich aber also... Das war mehr, man hat es geholt, weil es gesellig war, aber ich habe es gefühlt jetzt nicht ans Konsole geholt.
die Wii ist oder war oder ist auch die Konsole, die am meisten verkauft worden, 101,63 Millionen Mal. Bei mir war es nach der NES ganz, ganz lange nix. Ich habe dann erst bei der Wii U wieder zugegriffen und aktuell hadere ich noch ein bisschen mit mir, mir die Switch ein bisschen genauer anzuschauen. Ja,
und natürlich, ich habe einen Gameboy gehabt.
Das ist nun was anderes. Jetzt bei den Zahlen von 300 Millionen geht es nur um die Heimkonsolen, nicht die mobilen. Bei den mobilen, also Gameboy oder DS-Geschichten, liegen sie bei 427 Millionen verkauften Einheiten. Also somit geht es da sicherlich nicht mehr lange, bis sie dann, nee, kann man nicht sagen, Gameboy haben sie ja, und DS ist so ziemlich runtergefahren seit der Switch. Vielleicht schaffen sie die 500 Millionen noch bei der Sparte.
Ja, könnte man natürlich argumentieren, dass die Switch ja auch vielleicht sogar eher eine mobile Konsole ist.
Das wäre mal spannend zu wissen, das müssen wir mal in der Geek-Talk-Spiele-Folge die Hörer fragen, wie dass sie die Switch nutzen, ob sie es am Fernseher nutzen oder mehr mobil, ob draußen oder zu Hause, kann man ja beides, auf dem Sofa, kann man ja auf dem Handheld, wie auch auf dem Fernseher spielen.
Ja, und gefühlt für mich, also in meinem Verständnis, nicht was heißt Verständnis, in meiner, so wie ich es halt wahrnehme, also wenn Leute über die Switch reden, ich nehme die immer als mobile Konsole wahr. Ich nehme die nicht als, also die ist für mich was komplett anderes als meinetwegen eine PS4 und eine Xbox, die für mich im Wohnzimmer stehen. Eine Switch, gefühlt, ich habe ja selber keine, aber so wie ich sie wahrnehme, ist das für mich echt eine mobile Konsole. Und witzigerweise, ich habe, glaube ich, auch noch nie jemanden damit irgendwie mobil unterwegs spielen sehen oder ich habe es nicht erkannt.
Also mobil, weil eben man es auch auf dem Teil spielen kann, weil bei der Wii U war ja auch schon so ein Board mit dabei, aber da gingen nur gewisse Teile auf dem Teil. Das hauptsächliche Spiel fand dann schon auf dem Fernseher statt. Ja,
aber
statt.
Auch wenn ich mal Bilder sehe irgendwo, dann sieht die immer gefühlt wie eine tragbare Konsole aus. Also immer, dass die halt dann also gefühlt in meiner Wahl nämlich immer so dargestellt wird, eben in dem tragbaren Modell.
Also dann machen wir bei den 300 Millionen verkauften Geräten minus 20 Millionen. Sind sie erst bei 280.
Also ihr könnt sehen, wie sie wollen halt. Ich meine, Statistiken halt, ja. Kann man sich ja immer schön rechnen.
Genau, so wie man es braucht. Auf jeden Fall herzliche Gratulation. So zu einem Vergleich. Sony PlayStation hat vor kurzem die 500 millionste verkaufte Konsole bekannt gegeben. Zahlen zu Microsoft liegen mir aktuell keine vor.
Wenn ich bei Google übrigens Switch eingebe, noch nicht mal Nintendo Switch, einfach nur Switch eingebe, dann weiß Google natürlich auch, was ich wahrscheinlich haben will. Der erste Link ist auch Nintendo Switch, aber rechts ist halt so eine Box, wo man halt hier, wo Google hier dir direkt ein paar Kauflinks reinhaut, wo oben rechts das Bild ist halt auch wieder mobil, also die mobile Variante.
Spannend, bei mir ist es oben rechts, also mit dem Einkaufen-Ding, ist die Switch in der Dockingstation und nebendran liegt die Navigierdinger aneinander gesteckt.
Okay, witzig.
Also bei mir schaut es wie eine Desktop-Variante aus.
Okay, was lernen wir daraus? Das sage ich ja auch immer meinen Kunden, wenn die dann immer sagen, also sieht Google bei mir anders aber aus. Ich sage, ja, es gibt eben nicht das eine Google. Google ist halt für jeden anders, sobald du halt anfängst, da mal dir langsam dein Suchprofil aufzubauen.
Genau, sobald du mal ein paar Stichworte eingegeben hast, kommt das zusammen. Bei uns in der Schweiz, so zumindest jetzt eben bei mir eher, kommt bei Switch nicht die Nintendo an erster Stelle, sondern erst an vierter Stelle. Switch ist bei uns oder war bei uns die Anlaufstelle für, für die Domain-Geschichten. Die .ch-Domains werden über Switch gehandelt.
Genau, bei mir finde ich von den Links her gesehen, 1, 2, 3, 4, an fünfter Stelle switch.ch/.de.
Das ist bei mir an erster Stelle, nach der Werbung obendran.
.de?
Genau.
Oder nur
.ch.de, weil .de nicht für Deutschland, sondern für deutsche Sprache.
Ah, okay.
Sonst FR für Französisch und ja, IT für okay, Italienisch.
Okay. Da wird ein Schuh raus.
Na dann, wenn wir gerade bei Google sind, wir waren ja bei Google-Suche, gehen wir auch gleich in die Google-Ecke über, würde ich sagen. Und da sind wir auch gleich wieder im Thema, wie du gesagt hast, Google legt natürlich ein Profil an. Es kam jetzt wieder mal durch, auch ein Thema, was man schon länger weiß, aber jetzt anscheinend vom, was war das? AP, was ist AP? App News. Genau, die haben herausgefunden, dass Google, auch wenn man die Aktivierung für, hilf mir ganz kurz, Achim, wie heißt das Teil? Standortverlauf? Ja. Genau, wenn man das quasi deaktiviert, dass Google dennoch immer weiß, wo man ist. Sprich, wenn man dann eben Werbung bekommt, zeigt es dennoch an, wo man ist. Und das liegt natürlich daran, dass zu den Google-Diensten, dass zu den Google-Apps im Hintergrund die Google-Dienste laufen und die wissen natürlich immer, wo du bist. Und zwar nicht nur nach GPS, das würde ja ziemlich viel Akku saufen, sondern nach WLAN und Bluetooth und so weiter. Die suchen immer wieder, wer um dich herum ist und welches WLAN um dich herum ist und triangulieren dich dann da, wo du bist. Und da gab es einen größeren Aufschrei über die ganzen Blogs und Seiten im Web.
Ja, also der Aufschrei war so groß, dass ich ihn schon mal gar nicht mitbekommen habe, bis ich mich heute auf die Sendung vorbereitet habe. Das soll jetzt auch gar nicht so witzig klingen. Im Prinzip halt, wenn du das irgendwie deaktivierst, dann sollte das deaktiviert sein, fertig aus. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ich im Prinzip deaktiviere es eben nicht, weil ich ja genau diese Sache gut finde und auch großer Freund von standortbasierten Diensten bin, die natürlich Daten brauchen. Und ich möchte halt auch, ich bin ja auch hier großer Freund, sammelt Daten über mich, gibt mir Werbung, die für mich relevant ist. Eben, weil ich halt akzeptiert habe, dass ich mit Werbung bezahle. Und da möchte ich halt eben Werbung haben, die mich auch interessieren könnte. Ja, aber wie gesagt, die sammeln halt Daten, das ist deren Business und das ist wahrscheinlich auch noch so verankert, ich will denen ja noch nicht mal was Böses unterstellen, aus den Zeiten, wo die einfach sammeln konnten, vor jeglicher Reglementierung und Fokus auf den Nutzer, ja, dann passiert sowas. Müssen sie halt nachbessern, oder?
Ja, das Problem ist eben, dass das Nachbessern nicht ganz so einfach funktioniert, wie du sagst, zum einen, das kommt aus früheren Zeiten, man kann das... Die App das sammelt, rausnehmen, dann tut's die App quasi auch nicht, aber eben wie gesagt, im Hintergrund passiert das weiterhin und wenn man das wirklich deaktivieren muss, dann muss man ziemlich tief in die Einstellungen von den Google-Daten gehen und das deaktivieren, dann hast du aber das Problem, dass der Google Assistant und viele Dinge einfach nicht mehr funktionieren, denn die basieren ja eben auf genau diesen Daten. Und da musst du dich, du hast dich dafür entscheiden, willst du Google die Daten geben? Wenn ja, dann kannst du deren Dienste auch richtig nutzen. Wenn du das nicht möchtest, dann wird's doof.
Jo.
Weil eben die ganzen Dienste nicht mehr funktionieren. Und da wird Google noch einiges nachbessern dürfen. Microsoft hat es zum Beispiel geschafft. Also die haben auch so vor Google so ein Dashboard eingeführt, wo man die ganzen Berechtigungen setzen kann, wie man es von Apple auch kennt in den Einstellungen. Und wenn da was deaktiviert ist, dann passiert auch nichts mehr. Aber die haben es zumindest so hinbekommen, dass ihre Dienste dennoch laufen. Also Google sollte das auch hinbekommen. Müssen sie nur noch richtig umsetzen. Mhm. Im Großen und Ganzen. Müsst ihr selber wissen, liebe Hörer, ob ihr Daten geben möchtet oder nicht. Eine spannende News finde ich das Projekt Campfire, was aktuell durch die Foren, vor allem durch die Windows-Foren, natürlich auch durch die Google-Foren kursiert, ist, dass Google auf ihren Chromebooks als alternatives Betriebssystem Windows 10 reinnehmen möchte. Jetzt werden endlich die ganzen teilweise wirklich guten und auch ja nicht unbedingt günstigen Chromebooks interessant für mich, weil die Hardware ist teilweise wirklich interessant. Wenn da eben nicht dieses Google Chrome OS drauf wäre, für mich. Für dich, glaube ich, gar kein Anwendungszweck. Beides nicht, genau, oder?
Beides nicht.
Ja, dann auch weniger interessant. Mal schauen, ob es Google durchziehen wird, weil normalerweise sind sie ja mit Microsoft nicht ganz so auf einer Wellenlänge. Aber es würde zumindest vielleicht den Hardware-Abverkauf ein bisschen antreiben, weil Interesse besteht an der Hardware definitiv, wie man so im Web lesen kann. Eine nächste Neuigkeit aus dem Google-Sektor ist der Bereich Google Fotos. Wir haben im Vorgespräch davon gehabt, die nutzt du nicht.
Nö, auch glaube ich noch nicht mal, also außer mal so ein, ich gucke es mir an als Test, im Ansatz, dass ich mal irgendwie sage, oh, ich mache das mal jetzt irgendwie für, weiß nicht, ein Jahr oder so und switch dann wieder. Ich habe einfach den Use Case nicht gehabt. Ich bin ja seit 2007 iPhone-Nutzer und irgendwann kam ja die iCloud, die Fotos gehen direkt rein, die sind immer verfügbar, dann halt eben nur in kleiner Auflösung und dann müssen sie auch nachgeladen werden, wenn nicht genug Speicher ist und bla bla bla. Und gleichzeitig ist es halt eine Sicherung, alles top für mich, ich habe da halt null Bedarf gehabt. Witzigerweise hat der iTouch, auch einer unserer Zuhörer, mich auch drauf angesprochen letztens, ob ich denn Google Fotos nutze, weil er mal eine Einschätzung wollte und ich so, nee du, Eben, ich habe halt keinen Bedarf. Wahrscheinlich, wenn ich ein Android als Hauptgerät hätte, da sieht es wahrscheinlich genau andersrum aus.
Es kommt ganz darauf an, was für ein Gerät das du hast. Gewisse Hersteller, Samsung zum Beispiel, bringt da ihre eigene Foto-App mit, Huawei auch, als Alternative, wenn man mehrere Geräte hat oder gerätübergreifend das Ganze nutzen möchte, ist natürlich die Google-Fotos-Geschichte sicherlich kein falscher Weg. Man muss einfach wissen, und da sind wir wieder beim Thema Daten, wenn du deine Fotos bei Apple hochlädst, die ganzen Analysen dahinter, die passieren ja auf deinem Gerät und nicht in der Cloud. Heißt, wenn du mehr eingibst, durchkämmt er das Ganze auf dem Gerät. Wenn du das bei Google machst, geht das über die Cloud und deshalb wird teilweise sind da die Ergebnisse auch besser. Lieben Gruß an den Mike übrigens mit, was war das? Strand und noch irgendetwas. Funktioniert bei Apple genauso gut.
Das hat jetzt aber, glaube ich, keiner verstanden.
Ja, er hat vor kurzem mal einen Vergleich gezogen zwischen Google Fotos und iCloud. Heißt das iCloud Fotos? Fotos in der iCloud einfach. Und hat da ein Stichwort eingegeben. Ich bin eben nicht mehr ganz sicher, war es Strand? Und meinte, dass er bei Google die besseren Ergebnisse bekommt. Oder nicht Fahrrad oder Velo. Ich habe das bei mir kurz getestet, bei beiden, und habe die gleichen Fotos bekommen, bei beiden Clouds. Egal, ob ich Velo, Fahrrad oder was auch immer eingegeben habe. Und du kannst auch bei beiden verschiedene Wörter reingeben, wie Fahrrad und Strand. Und dann zeigen sie dir Bilder mit Fahrrad und Strand an, sofern du logischerweise sowas hast. Da arbeiten beide anscheinend relativ ähnlich und gleich gut. Obwohl das eine eben in der Cloud ist und das andere auf dem Gerät basierend ist. Und worauf wollte ich jetzt überhaupt hinaus?
Weiß ich nicht, aber wir reden gerade über Google Fotos. Und wie gesagt, halt, ich bin da auch raus, weil also auch mein Use Case ist halt auch so einfach. Ich gucke mir die Dinger nicht am Bildschirm an, also die Fotos. Ich teile die nicht mit Familienmitgliedern. Und diese ganzen extra Sachen halt, die brauche ich alle nicht, deswegen halt habe ich da auch nur Bedarf dran. Und ich glaube halt auch gerade, wenn du vielleicht auch im Familienkreis entsprechend verschiedene Endgeräte hast, sprich Android, Samsung, Android und meinetwegen auch noch ein altes Windows Phone und iPhones, dann macht halt auch so ein übergreifender Dienst wie von Google wahrscheinlich sogar am meisten Sinn, weil die dann auch ein bisschen offener sind und zum Beispiel halt auch für iOS noch eine App anbieten.
Teilen vom iOS für andere geht gut. Das Reinladen von Android-Geräten auf die iOS-Cloud ist dann schon eher eine Krückenlösung. Da ist dann die Lösung definitiv besser. Was ich da empfehlen kann, weil viele ja auch ein Office, vielfach Office 365 haben und da ein Terabyte Speicher, was die meisten nicht brauchen, egal ob auf Android oder auf iOS, kann man die gleich wie auch bei Dropbox in der da aktivieren, dass man ein Foto-Upload macht und so hat man dann die Fotos auch da drin. Und das sind ja beides Dienste, egal ob Dropbox oder OneDrive, die auch auf allen Geräten verfügbar sind und somit auch ein einfaches Teilen der ganzen Bilder und Videos möglich sind. Jo. Und das ist auch mein Weg, denn ich habe meine Android-Geräte, lade ich alle Fotos in OneDrive rein und so habe ich es dann auf all meinen anderen Geräten immer verfügbar. Bei Google Fotos, das hatten wir auch schon mal hier in der News-Folge, habe ich ja eine Hassliebe, was das anbelangt. Seit eineinhalb Jahren jetzt zeigt es mir an, dass ich irgendwie 80 oder knapp 90 Gigabyte Fotos in der Cloud habe und ich kann die nicht rauslöschen. Und Google kann mir nicht sagen, weshalb, dass das nicht geht. Und deshalb darf ich Monat für Monat einen Schweizer Franken für 100 Giga Speicherplatz bezahlen. Ist nicht die Welt, aber ich reg mich jeden Monat auf über Google, wegen genau so etwas.
Aber kannst du nicht einfach das Google-Konto, sag ich mal, löschen? Also sagen halt, also den Dienst, den du ja anscheinend bezahlen musst, kündigen und dann löschen die das automatisch?
Das Problem ist, wenn ich das nicht bezahle, ist mein Google-Speicher übervoll. Gratis sind es irgendwie 15 Gigabyte, die ich hätte. Und ich habe, wie gesagt, irgendwie 80 oder 90 Gigabyte sind da drin, wegen den Fotos. Und wenn ich das nicht bezahle, den Franken, dann bekomme ich keine Mails mehr. Nee, umgekehrt, dann kann ich am Anfang keine Mails verschicken und mit der Zeit bekomme ich auch keine Mails mehr, weil mein Cloud-Speicher bei Google voll ist. Und ich brauche die Google-Mail-Adresse nicht nur für 2-3 einzelne Dienste und die funktionieren dann einfach nicht mehr, weil ich keine Mails mehr bekomme. Und zum Beispiel auch unsere Shownotes-Geschichten, die wir ja über Google sammeln, das Ganze funktioniert nicht mehr, weil dann mein Speicher zu voll ist.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass er halt, also meine Idee war jetzt, dass er halt in Anführungsstrichen den Zusatzdienst kündigst und dann funktionieren die freien Dienste einfach ganz normal weiter.
Nee, das geht eben nicht. Ich habe vor kurzem eine potenzielle Lösung vom Raphael Zeyer bekommen. Er hat gemeint, ich soll in die Fotos reingehen und du kannst bei Google Fotos in voller Größe hochladen oder dann bezahlst du aber ab einer gewissen Speichergröße oder du lädst sie in komprimierter maximal 16 Megapixel Fotos hoch. Und dann ist es kostenlos und spielt keine Rolle, wie groß es ist. Und ich habe mir das auch mal im März nachträglich runterkomprimieren lassen, eben auf diesen kostenlosen Speicher quasi, obwohl es das eigentlich immer war. Das komprimiert seither und ist nichts passiert. Keine Ahnung.
Okay.
Und eben, wie gesagt, Google, ich hatte hier mit Google Schweiz Kontakt mehrfach, die wissen die Lösung auch nicht und können mir auch nicht helfen. Ist sehr nett.
Ja.
Der Grund, weshalb wir das Thema überhaupt drin hatten, ist, dass jetzt bei euch in Deutschland die Fotobücher gestartet haben für Google Fotos.
Genau, das ist für mich auch genauso interessant wie, mir fällt jetzt kein witziges Beispiel ein. Also für mich ist das auch wieder
Katzenbilder?
Null interessant. Auch Katzenbilder finde ich eigentlich ganz nett ab und zu mal. Da freue ich mich, wenn da mal eins auftaucht bei Facebook.
Bilder von Lamas?
Darauf.
Keine Ahnung, ich suche was anderes.
Aber wie gesagt, also ich habe ja auch vorhin schon gesagt, bei iOS, und es gibt ja Fotos, Bücher auch von diversen Diensten. Apple hat die ja auch damals, groß auch auf der Keynote damals gezeigt und angekündigt. Ich habe noch nie ein Fotobuch gemacht. Ich habe, glaube ich, einmal einen Fotokalender als Geschenk für meine Eltern gebastelt mit irgendeinem Dienst, zweifelsfall sogar mit dem Apple-Dienst. Aber ich mache die Dinger nicht. Aber ich glaube schon, dass da ein Riesenmarkt für ist. Ich glaube, dass ganz viele Leute auch wirklich Fotobücher machen und verschenken. Und auch gerade auch wirklich so hier, junge Leute schenken den alten Menschen Fotobücher. Die freuen sich darüber. Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein guter Markt. Ich nutze ihn nur halt nicht. Für mich ist er nicht interessant. Und mich hat es gefühlt jetzt erstmal gewundert, weil ich hatte mich damit nicht beschäftigt, weil es mich eben nicht interessierte. Oder ich keinen Bedarf hatte, dass Google sowas noch nicht längst im Angebot hatte.
Das hat mich eben auch verwundert, dass das die Möglichkeit noch nicht gegeben hat. Du hast natürlich bei diversen Diensten, sei es, was gibt's da, iFollower und weiß nicht was da alles, die Möglichkeit direkt aus eben der Google Photo Cloud das Ganze zu holen. Aber eben, dass du das dann aus Google hinaus machen kannst, ist ja noch bequemer. Und von dem her wurde es Zeit, dass Google da was nachgeliefert hat. Ich hoffe, das startet auch bald mal in der Schweiz. Weil ich kenne einige Leute, die Fotobücher machen. Das ist doch noch beliebt, auch mal was Gedrucktes in der Hand zu haben. Google-Ecke sind wir durch, glaube ich, oder?
Ja.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, in der Apple-Ecke haben wir 2-3 kleine Geschichten drin. Etwas, was wollen wir da nehmen? Apple Pay soll 250 Millionen User haben. Schön.
Ja, eben gibt es da mehr zu sagen. Jo.
Nein, leider nicht.
Ja. Also, ich meine, hoffentlich haben wir halt bald ein paar Millionen mehr aus Deutschland. Das kann man ja immer nochmal hinzufügen. Ansonsten, ja, mein Gott, aber es zeigt ja zumindest, dass da Interesse besteht auf der Welt. Was ich gefühlt halt auch merke, wenn ich unterwegs bin, wenn ich sehe, wenn Leute damit bezahlen. Also es wird dann halt auch eingesetzt. Ob es jetzt wirklich ein Massenprodukt ist, das muss ich halt noch zeigen. Ich glaube, das kann man nicht mal an der Zahl festmachen. Was heißt Nutzer? Halt aktive Nutzer, haben die eine Transaktion damit einmal ausgeführt oder gar keine, sind die nur angemeldet? Kann man ja auch nochmal alles hinterfragen.
Es gibt ja da Zahlen dahinter und die sind im Vergleich zu anderen Diensten wie Google, Fitbit und so weiter deutlich höher. Also von den Leuten, die nicht nur einen Account haben, sondern das auch aktiv nutzen. Die Zahl liegt bei 85%. Dass die aktiv mit unterwegs sind mit der Bezahlmöglichkeit.
Wo hast du die Zahl her?
Und ich mag es ja. Aus der verlinkten Geschichte, Geschichte, nach der verlinkten Newsmeldung, die wir da raus haben.
Ja, okay, weil da ja auch steht, dass 31% der aktiven iPhone-Installationen den Service zumindest unregelmäßig verwenden.
Ja, und ich da in der Zeile verrutscht bin. Das andere ist, 85% aller Nutzer im Ausland aktiv sein sollen. Ja, ja. Danke fürs Nachbessern nachher. Ja.
Und das liegt dann wahrscheinlich daran, dass es im Ausland sich dann natürlich auch nur auf die Märkte bezieht, wo es gelauncht wurde. Und dann, ja, also im Endeffekt, ja, gut, das ist auch ein Artikel in der Zahlen und da muss man halt wirklich mal, müsste man wahrscheinlich richtig mal in die Zahlen reingehen, was dann wirklich dahinter steckt. Ich finde übrigens Apple Pay halt auch gefühlt weitaus interessanter, ist vielleicht schon wieder zu übertrieben, aber auch total interessant eben als Online-Bezahldienst.
Da ist es ja vor allem auch mit deinem MacBook ganz interessant, da du ja Touch-ID drauf hast und das extrem einfach funktioniert. Bei mir, gut, bei mir, ich habe kein Touch-ID, dann fragt er einfach kurz, also wenn ich auf dem Mac was bestelle und da bei Apple Pay anklicke, dann blinkt das iPhone auf oder meine Apple Watch und dann muss ich da kurz bestätigen und dann klappt's. Du kannst ja dann direkt per Touch-ID das Ganze bestätigen. Ja,
ich fände es auch in Ordnung, wenn das iPhone aufpoppt. Ich meine, es ist immer noch komfortabler, als wenn ich jetzt über PayPal bezahle und jedes Mal mein Passwort eingeben muss.
Definitiv. Und es ist auch von der Handhabung das Einfachste. Ich habe ja auch Samsung Pay zum Bezahlen. Ich habe ja auch Google Pay, die ich immer wieder einsetze und nutze und Twint hier in der Schweiz. Vom Umsetzen her und vom Handling her ist es eindeutig das Einfachste und Simpelste. Also wenn da dann halt eben, du hast ja gesagt, im Massenmarkt, wie sich das durchsetzen wird, sobald halt da die Banken mitspielen, das ist das große Problem, weil eben weder bei euch in Deutschland noch bei uns in der Schweiz allzu viele Kreditkarten im Umlauf sind. Zumindest solche, die eben passen, die funktionieren damit. Das ist ja noch das große Problem. Ja,
und zumindest Stand jetzt bin ich übrigens mit 3 Karten bei Apple Pay dabei. Ich bin gespannt.
Mit 3 Karten?
Ja, und leider nicht mit meiner Hauptkarte. Zumindest kann ich es bislang nicht abschätzen. Weil meine Hauptkreditkarte ist eben nicht von der Bank, die da angeblich dabei ist. Also ich bin Deutsche Bankkunde, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt. Von denen habe ich eben keine Kreditkarte. Da kann ich dann aber zumindest vielleicht mit meiner normalen Bankkarte, EC-Karte mitmachen. American Express ist dabei und auch Revolut, die ich ja gerne nutze. Also.
Ja, die sind ja noch nicht mit drin, Revolut, leider. Die wollten es auf den Sommer ankündigen und lostreten. Die drucksen sich seit dem Anfang Juli, weil, glaube ich, 2. oder 4. Juli haben sie gesagt, sei Launch Day. Und seither kommunizieren sie es nicht mehr ganz so groß.
Ach so, okay, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, die hätten das schon sicher bestätigt, dass sie dabei sind. Denn
leider nicht, also verschoben.
Ich sehe halt auch den großen Mehrwert für mich zum Beispiel auch. Also am Ende des Tages, ja, meistens habe ich das Telefon in der Hand, dann ist es vielleicht auch noch einfacher, aber ich habe ja auch die Karte im Portemonnaie und draufhalten, bin ich ja schon total glücklich. Und ich finde es weitaus interessanter, wenn ich halt zum Beispiel im Sommer eben mit nur einem kleinen Portemonnaie rausfülle. Oder vielleicht auch mit gar keinem dann eben entsprechend mal, dass ich dann eben, wenn ich ein kleines Portemonnaie nehme, wo ich nur 2 Karten oder 3 reinpacken kann, wovon dann eine mein Ausweis ist eventuell oder eine mein Führerschein und mich da beschränken muss, dass ich so viel mehr Möglichkeiten habe, wenn ich meinem Telefon entsprechend zwischen den verschiedenen Karten auch wählen kann. Auch zum Beispiel zwischen geschäftlich, privat und da drin auch nochmal unterschiedlich, je nachdem halt, kaufe ich was wirklich auf Kredit, was ich am Ende des Monats erst zahlen will, oder möchte ich etwas vielleicht direkt über eine Debitkarte direkt, dass es abgebucht wird. Eben diese Möglichkeiten, die finde ich total spannend bei Apple Pay jetzt.
Ja, das Gespräch hatten wir schon mehrfach. Da habe ich schon mehrfach gesagt, ich bin gespannt, wenn du es nutzen kannst, wie zufrieden du sein wirst. Weil es wird spannend. Mir gefällt es, so zu bezahlen. Aber ja, das greifen wir ja dann in Berlin nochmals auf, oder? An der IFA, die Möglichkeiten zu schauen. Haben wir davor schon angesprochen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann habe ich noch eine kleine News. Du bist ja kein Bring-Nutzer. Bring die Einkaufs-App.
Ich kannte die gar nicht, bis du mich angesprochen hattest. Aber ich kaufe ja auch nicht ein. ja, habe ich glaube ich auch schon mal ausgeführt halt. Ich gehe ja sehr viel extern essen. Ich kaufe ja maximal Getränke ein oder dann vielleicht mal spontan, wenn man halt mit jemandem frühstücken will, dann gehe ich halt wirklich dafür explizit nochmal raus und kaufe direkt ein und dann genau, was ich halt für das Frühstück bräuchte. Aber ansonsten bin ich ja eben nicht der Nutzer, dass mir so eine Einkaufslisten-App was bringen würde.
Also ist bei uns natürlich in der Familie mit Frauen, Kindern ein bisschen anders. Da darf man ein bisschen mehr planen und ist auch gezielter wahrscheinlich.
Ja, und da kann ich auch mal direkt rein. Also als ich noch mit meiner Lebensgefährtin zusammengewohnt habe, habe ich auch mal versucht, aber das ist also 2008 oder 2009 noch gewesen, noch recht früh, da hatte ich auch mal eine Einkaufslisten-App, also die dann auch wirklich so, ich meine, im Prinzip geht ja jede Listen-App, aber die war halt wirklich auf Einkauf auch so vom Look and Feel aufgemacht, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber da habe ich dann auch versucht, sie dazu zu bringen, mir doch da irgendwelche Infos reinzuschreiben, was wir noch so brauchen, was ich dann einfach mitbringen kann, wenn ich unterwegs bin, wenn ich reingucke. Hat leider nie geklappt, aber von daher weiß ich noch, also den Nutzen habe ich auch sofort gesehen. Sobald man halt eine Familie hat, mit mehr Leuten, mit mehr Bedarf, dann ist das eigentlich eine super Sache.
Und vor allem, wenn das Ganze dann noch in der Cloud ist und synchronisiert wird sowieso, weil bei uns war immer so, ich habe eine App geführt und meine Frau bei ihr meistens einen Zettel und mein Glück war dann, dass sie immer mehr den Zettel zu Hause vergessen hat und dann gesagt hat, kannst du mir kurz den Zettel abfotografieren, und das wurde mir dann zu blöd und habe sie dann so eben auf die App bringen können, dass sie das auch so nutzt. Und seither, würden wir gar nicht mehr ohne sein wollen, weil es einfach extrem praktisch ist. Kurz noch was reinschmeißen oder wenn sie in den Laden oder weiß, dass sie einkaufen geht, dann schreibt sie mir kurz eine Message, ich soll nochmals reinschauen. Und also es geht ja aus der App raus quasi sogar und dann schaue ich da rein. Und seit eineinhalb Jahren, ein Jahr, glaube ich, circa, kann Bring auf Alexa hören. Und meine Alexa ist ja in der Küche oben, also nicht mehr hier im Büro unten. Und da haben wir dann einfach immer gesagt, setz Milch auf eine Einkaufsliste und so weiter. Und das haben auch die Kleinen gemacht, wenn die Milch irgendwie zu Ende ging bei ihnen, haben sie einfach kurz Alexa gesagt, schreib Milch auf die Einkaufsliste. Und neu funktioniert das endlich jetzt auch mit Siri, also dem Apple, Sprachassistenten. Und das ist natürlich auch praktisch, vor allem wenn ich hier unten was eintragen möchte und keine Alexa habe und zu faul bin zum Schreiben.
Ja, schön.
Und somit sehr, sehr praktisch. Besten Dank, liebe Bring. Ich glaube, das waren die Themen, die wir hatten, oder?
Ja.
Habe ich irgendwas überlesen?
Ja, ich glaube auch, das war's.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich doch wieder mal bei dir, Achim.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Ich finde auch, wir haben eine schöne, fast Stunde rumbekommen. Und auch trotzdem, dass wir wenig Themen hatten, haben wir wieder eine Runde geplaudert. Und ich glaube, letztes Mal war das Feedback, da sind wir gar nicht drauf eingegangen am Anfang, glaube ich, ganz gut, wo ich noch, glaube ich, einen Tweet rausgeschickt hatte, dass wir uns verplaudert haben. Aber da haben sich ein paar gemeldet, dass sie es auch ganz gut finden.
Stimmt, wir haben dann auch vom GeekTalk-Account nochmals sowas rausgehauen und da kam einiges an Feedback zurück, dass es eben nicht schlecht ist. Und das sage ich auch immer, die Nachrichten runterrattern, das kann jeder. Wir unterhalten ja auch ein bisschen mit so einem Podcast-Format. Wunderbar. Also, dann in dem Fall freuen wir uns auf nächste Woche. In zwei Wochen ist ja schon IFA. Es geht Schlag auf Schlag. Und meldet euch, liebe Hörer, und auch du, lieber, wer war das nochmals? Der Richard, genau, zum Thema Cashless, wo der Achim ja vorher aufgerufen hat. Das würde mich auch wundern.
Genau, es können natürlich auch andere nochmal darunter schreiben, wie sie es vielleicht in Richtung Cashless eben anders handhaben wollen und auch gerne mit Krypto. Dann haben wir da auch nochmal ein spannendes Thema, wirklich.
Mit und ohne Krypto, genau, alles. Rückmeldungen sind immer erwünscht. Ja, und je nachdem, wenn ihr die Folge hört, mittags, morgens oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss. Ciao, ciao.
Hört mehr Geek Talk.